SWR 2 Zeitgenossen.
Am Mikrofon ist Doris Maulen. Wie lange könnte der Krieg in der Ukraine noch dauern? Was passiert mit der NATO, wenn Donald Trump im November zum zweiten Mal gewählt wird? Und welche Rolle wird künstliche Intelligenz in 50 Jahren in unserer Gesellschaft spielen? Das sind einige der Fragen, mit denen sich die Politikwissenschaftlerin, Militärstrategin und Zukunftsforscherin Florence Gaub beschäftigt. Sie ist Direktorin der Forschungsabteilung beim NATO Defense College in Rom. Aus ihrer Feder stammt der Report Global Trends to 2030, den sie zusammen mit anderen im Auftrag des Foresight-Netzwerks der Europäischen Union vorgelegt hat und in dem es um die Megatrends der zukünftigen Entwicklung auf dieser Erde bis 2030 geht. Jede Menge Zukunftsexpertise also, die sich auch in ihrem Spiegel-Bestseller Zukunft eine Bedienungsanleitung bündelt und sie eben zur begehrten Teilnehmerin von Diskussionsrunden und Podien in den Medien und in der realen Welt macht. Heute ist Florence Gaub zu Gast in den SWR 2 Zeitgenossen. Herzlich willkommen, Frau Gaub.
Hallo.
Frau Gaub, Politikwissenschaftlerinnen, die sich mit Militärstrategie auskennen, davon gibt es einige. Die Zukunftsforschung allerdings haben meinem Eindruck nach zumindest nur die allerwenigsten zusätzlich im Portfolio. Wie kam es denn bei Ihnen zu dieser ungewöhnlichen Kombination?
Spannende Frage. Tatsächlich, ich war ja Nahostexpertin ursprünglich. Ich würde sagen, der Nahe Osten hat mich dazu gebracht. Sie werden sich erinnern, 2011, der arabische Frühling, der hat dazu geführt, in erster Instanz, dass die ganze Disziplin sich gefragt hat, wieso hat es keiner kommen gesehen? Hätte man das kommen sehen können? Und dann zwei Jahre später ist ja der ägyptische Präsident Morsi vom Militär gestürzt worden. Dann war plötzlich die erwartete Zukunft, nämlich Demokratie im arabischen Raum, war dann plötzlich wieder in weitere Ferne gerückt. Und ich weiß noch, in der EU haben mich sehr viele Leute gefragt, was passiert denn jetzt als nächstes? Und ich hatte mir gedacht, na, ich weiß es auch nicht genau, aber ich bin ja Wissenschaftlerin, also gibt es bestimmt eine Methode, mit der man die Antwort auf diese Fragen ein bisschen einengen kann. Und so habe ich dann meinen ersten Zukunftsbericht herausgebracht. Der hieß Arab Futures, arabische Zukünfte, 3 Szenarien für 2025. Und es hat so viel Spaß gemacht, dass ich halt immer weiter, sage ich jetzt mal, in diesem Zukunftstunnel verschwunden bin, wie Alice dem weißen Hasen nachläuft im Wunderland, und finde es immer noch eine ganz tolle Disziplin und auf sehr viele andere Felder auch anwendbar.
Ja, schöne Formulierung, in dem Zukunftstunnel verschwunden. Ja. Und die Zukunftsforschung treibt Sie ja so um, dass Sie ein ganzes Buch auch darüber geschrieben haben. Ich habe schon kurz erwähnt, ein Spiegel-Bestseller-Titel Zukunft, eine Bedienungsanleitung. Die brauchen wir Ihrer Meinung nach, weil die Zukunft in der Krise ist. Heißt genau was?
Also erstens muss man wissen, der Mensch ist sehr wahrscheinlich das einzige Lebewesen, was die Zukunft sich so real vorstellen kann, wie etwas, was er wirklich erlebt hat. Also wir sehen es ja auf Gehirnscans, dass wenn sie gebeten werden, sich an ein Event aus ihrer Vergangenheit zu erinnern, dann leuchten bestimmte Teile ihres Gehirns auf. Und wenn man ihnen dann sagt, und jetzt stellen sie sich den nächsten Urlaub vor, dann leuchtet es genauso intensiv vor. Also in unseren Gehirnen ist die Vergangenheit und die Zukunft sind quasi gleich real. Und dass wir diese Fähigkeit haben, ist unglaublich, aber die meisten von uns nutzen sie gar nicht so bewusst, sondern sind so auf Autopilot. Deswegen habe ich das Buch geschrieben, um den Leuten eben nicht nur zu sagen, hier, es wird alles besser, als ihr denkt, sondern macht was mit dieser Fähigkeit. Und die zweite zu Ihrer Frage, ist die Zukunft in der Krise? Ich würde schon sagen, dass das überwältigend negative Storytelling zur Zukunft gerade dominant ist. Also sei es Krieg in der Ukraine, also nukleare Apokalypse, Klimawandel Apokalypse, KI nimmt uns die Jobs weg oder bringt uns alle um. Es ist schon ganz schön viel auf einmal. Und jetzt muss man sagen, eine Zukunft ist nie nur positiv oder negativ, aber wir brauchen zu diesen negativen Zukunft ist auch was Positives und das ist total absent, habe ich das Gefühl. Also so ein Gegengewicht gegen diese dominante Negative.
Wir werden im Laufe dieser Sendung sicher noch öfter auf Ihr Buch zurückkommen und auf die Inhalte. Aber zunächst mal, wenn Ihnen jemand im Alter von 14 oder 15 Jahren gesagt hätte, dass Sie später mal die Forschungsabteilung beim NATO Defense College in Rom leiten und eben als Zukunftsforscherin auf diversen öffentlichen Podien sitzen würden, hätten Sie sich das damals vorstellen können?
Es ist lustig, dass Sie mich das fragen. Ich habe vorhin mit einer Freundin gesprochen, die ich auch schon über 20 Jahre kenne. Und die hat gesagt, du warst schon immer so. Du hast immer gesagt, dir macht es Spaß, vor Gruppen zu sprechen und irgendwie eine politische Meinung zu vertreten. Also vermutlich hätte die 14-jährige Florence gesagt, das ist ja schon übertrieben, aber die Richtung war schon die, in die ich auch in dem Alter schon gehen wollte. Ja.
Und was für Vorstellungen kursierten da sonst noch so in Ihrem Kopf über die Zukunft? Können Sie sich erinnern? Ist ja doch ein bisschen her.
Ja, ich fand das lustig. Ich weiß noch, dass ich mal versucht habe, mir vorzustellen, wie ich wohl mit 30, das war für mich damals das Älteste, was ich mir vorstellen konnte mit 14, wie ich wohl mit 30 bin. Ich sah mich dann irgendwie an einem Schreibtisch sitzen und irgendwas schreiben. Da war natürlich kein Computer in dieser Vorstellung, auch wenn es Computer schon gab mit 14. Ich habe mich, glaube ich, viel seriöser vorgestellt, als ich dann war mit 30, also im Anzug. Und ich trage auch heute nicht besonders gerne Anzug. Aber was war sonst noch in dieser Zukunft? Ich glaube vor allem finanzielle Unabhängigkeit, das hat man natürlich als Teenager nicht. Und dadurch halt mehr Freiheit. Ich wollte unbedingt viel mehr reisen, als ich das in dem Alter gemacht. Ich wollte andere Kulturen kennenlernen. Also dieser Drang nach draußen, also raus aus Deutschland, das Internationale, die Welt sehen, das war schon da sehr, sehr präsent. Und ich habe mir das für meine Zukunft gewünscht, ja.
Ist ja schon erstaunlich für 14, dass man sich dann auch schon vorstellt, was mit 30 ist?
Ja, und also ich habe ein altes Tagebuch gefunden, da war ich 20. Das hat mich wirklich überrascht. Da habe ich reingeschrieben, ich möchte in Paris leben, in London, in New York, in Rom, in Beirut und in Moskau. Und jetzt, Moskau ist nicht passiert und London auch nicht, aber alles andere ist passiert. Und es hat mich so überrascht, weil mit 20 wusste ich, glaube ich, gar nicht mal, wo Beirut überhaupt ist. Aber das war so eine vage Vorstellung. Deswegen finde ich das ganz interessant. Also Tagebuch schreiben oder sich aufschreiben, was man sich für seine Zukunft wünscht und dann später zurückgehen und sehen, irgendwo in meinem Hinterkopf war es die ganze Zeit da und ich bin weiter irgendwie in diese Richtung gegangen. Das sagt auch die Neurologie. Ja, dass, wenn man das einmal für sich formuliert, dann pinnt quasi das Gehirn das hinten an die Pinnwand und denkt sich, okay, nicht vergessen, da wollen wir eigentlich hin. Das läuft aber wie so unbewusst weiter.
Wie so ein Subtext. Ist genau, ja spannend. Genau. Ja. Sie sind in München geboren und dort auch zur Schule gegangen. Haben Sie damals in der Schule irgendwas darüber gelernt, wie man mit Zukunft umgehen sollte?
Gute Frage. Ich glaube nicht. Wobei, ich meine, ich bin ja in den 80er Jahren, 90er Jahren zur Schule gegangen. Also die 80er waren natürlich stark geprägt. Ich war da erstens auch noch sehr klein, aber es war sehr stark geprägt natürlich durch den Kalten Krieg noch. Also ich war 12, als die Mauer gefallen ist. Und bis dahin war irgendwie klar, die Zukunft ist halt im Wesentlichen Angst vor der Sowjetunion und Angst vor der Atombombe. Sie werden sich erinnern an das Buch Die Wolke und so. Und danach sehr stark geprägt durch die Angst, die aus der Wiedervereinigung kam, die Angst vor Rechtsextremismus, da hatte man dann Angst, kommen jetzt die Nazis zurück. Das vergessen die Leute heute immer, die sagen, die Zukunft war früher besser. Also ich erinnere mich, die 90er Jahre Atomtests auf dem Mururoa-Atoll. Wir hatten alle Angst vor dem Ozonloch, wir hatten Angst vor HIV. Von daher, ich würde sagen, ich habe in der Schule vor allem gelernt, Angst vor der Zukunft zu haben, tatsächlich.
Waren Sie denn schon früh politisch interessiert?
Ja, mein Vater war auch politisch sehr interessiert. Ich glaube, daher kam das dann natürlich, die deutsch-französische Spannung. Also meine französischen Großeltern waren ja in der Résistance und meine deutschen Großeltern, beziehungsweise mein deutscher Großvater war in der Wehrmacht. Also von daher war der Krieg, der Zweite Weltkrieg, auch die Vertreibungserfahrung meiner deutsch-österreichischen Großeltern, das war immer sehr präsent. Das hat mich auch immer schon sehr interessiert, eben auch der Kalte Krieg. Ich fand das spannend. Aber ich glaube, die wichtigste Figur in der Geschichte ist mein Vater, der uns das sehr nahe gebracht hat. Also einfach sozial eigentlich sein. Mensch sein heißt Teil einer Gemeinschaft sein, heißt politisch sein.
Was hat der denn beruflich gemacht?
Der war Anwalt.
Sie haben jetzt schon selber Ihren binationalen Hintergrund angesprochen. Ihre Mutter ist Französin, Ihr Vater Deutscher, entsprechend eben auch Ihre Großeltern, wie Sie eben gesagt haben. Sind da jetzt 8 Seelen in Ihrer Brust? Also haben Sie sowas wie eine doppelte Identität? Sind Sie gefühlt halb französisch, halb deutsch?
Also ich sag's immer, dass ich beides bin. Ich sag's aber vor allem deshalb, weil ich mich nicht entscheiden möchte. Die Leute fragen dann immer gerne nach, okay, aber was bist du jetzt mehr? Also erstens sind es ja nur 2 Pässe. Man könnte sagen, bin ich Deutsche oder bin ich Bayer oder bin ich Münchner? Bin ich Pariserin, bin ich Französin? Aber ich habe auch lange in Italien gelebt. Ich habe viel zum arabischen Raum gearbeitet, bin da sehr viel gereist. Identität ist nichts, was fix ist wie ein Pass. Ich würde immer sagen, ich bin in erster Linie eine plurale, eine internationale Identität. Und wenn die Leute fragen, wie ist es, dann sage ich, ich weiß gar nicht, wie es anders geht, weil es war ja schon immer so. Ja? Also schon als ich klein war, ich bin auf die französische Schule gegangen in München, wusste ich immer, ich bin Franco-Allemand, ich bin Deutsch-Französin, ich kann beide Sprachen. Allein dieses, der Erweckungsmoment sozusagen, also als mein Gehirn verstanden hat, ich erinnere mich noch an den genauen Moment, da wollte ich zu meiner Mutter sagen, schau mal, die Sonne scheint, und dann ist mir aufgefallen, ich könnte jetzt auch Soleil sagen, ja, Soleil oder Sonne. Und dann in meinem Gehirn war das so, oh mein Gott, ich habe für alles 2. Und dann, aber man kann als Kind natürlich nicht verstehen, welches davon ist jetzt Französisch, welches Deutsch. Das ist natürlich, muss man das sortieren in 2 Körbe. Aber so war das Aufwachsen und deswegen war das für mich immer normal.
Und dennoch, gibt es wesentliche Mentalitätsunterschiede zwischen Deutschen und Franzosen?
Es gibt es absolut. Ich weiß noch, es gibt in Paris ein ganz tolles Theaterensemble, das heißt Schwarz, Brot, Gold. Das sind Deutsche, die in Frankreich leben, zusammen mit Franzosen, die sehr gut Deutsch können. Und natürlich, ich sag mal, die deutsch-französische Blase geht dahin. Also Franzosen, die sich sehr für Deutschland interessieren und umgekehrt. Und da hatten wir dann nach einer Aufführung mal ein ganz interessantes Gespräch und haben eben genau darüber gesprochen, was sind eigentlich so die Stereotypen und wie nehmen wir die wahr? Und wir kamen zum Beispiel zu der Erkenntnis, dass vieles, was man denkt, was typisch deutsch ist, ist eigentlich typisch französisch und umgekehrt. Zum Beispiel gibt es ja diesen Mythos, dass der Deutsche so streng und so hart ist, aber eigentlich waren wir uns alle einig, dass französische Erziehung ist viel strenger als deutsche. Ich würde es auch bestätigen, meine Mutter war viel strenger als mein Vater. In der Schule, ich war auch auf der französischen Schule, ich fand die Deutsche war viel nachgiebiger, liebevoller fast im Umgang mit den Schülern. Und ich würde sogar sagen, auch im Arbeitsumfeld sind die Franzosen viel strenger, viel härter, erwarten viel mehr Leistung. Das muss man verstehen an der französischen Kultur, so ein Exzellenzanspruch, der den Umgang dann manchmal sehr streng macht. Und im Gegensatz dazu finde ich viele Deutsche tatsächlich leichter zum Haben, würde man jetzt auf bayerisch sagen. Ja. Ja. Ich finde, das ist was so ein Stereotyp ist, was einem gar nicht so auffällt, wenn man auf den ersten Blick hinschaut.
Wenn wir jetzt einen kleinen Exkurs in die Politik machen, erklären diese Unterschiede, die Sie da gerade geschildert haben, auch, warum der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und Emmanuel Macron sich nicht verstehen oder nicht miteinander können, obwohl Sie jetzt gerade wieder betont haben, es gäbe keinen Dissens zwischen ihnen.
Also ich kann jetzt nicht in die Beziehung der beiden ganz tief reinschauen. Ich war da nie dabei, wenn die sich begegnet sind. Aber ich glaube, wo Macron und Scholz sich nicht so ganz eins sind, ist natürlich die Ukraine und Russland. Deutschlands Verhältnis zu Russland ist natürlich ganz stark bestimmt durch die geografische Nähe und auch durch die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, was Frankreich so nicht hat. Frankreich hat den Luxus, weiter weg zu sein, hat die Atombombe und hat auch nicht die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs. Also ich glaube, dass das auch so mit reinspielt in eine Vorsichtigkeit auf deutscher Seite. Aber natürlich kommt bei Franzosen allgemein hinzu, man sieht es bei Macron ganz besonders stark. Also ein Freund von mir hat mir gesagt, Frankreich ist das einzige Land der Welt, wo in den 8-Uhr-Nachrichten ein Philosoph sitzt und die Welt erklärt. Und das stimmt. Also dieser Ansatz oder dieses Bestreben, die Welt und das Menschsein grundsätzlich so in die Tiefe zu verstehen, das ist schon was sehr Französisches. Das haben wir in Deutschland so nicht. Wir lernen ja auch Philosophie nicht so richtig in der Schule. Wir lernen halt Religion oder Ethik, aber Franzosen machen bis zum Abi Philosophie. Das gehört irgendwie zur Gesellschaft an sich dazu. Ich würde sagen, das ist auch so ein Unterschied, der eigentlich fast unüberbrückbar ist, weil es ist ja eine grundsätzliche kulturelle Haltung, die da zum Vorschein kommt.
Sie haben in einem Gespräch mit einem Kollegen gesagt, Sie seien Realoptimistin und seien trainiert darin, überall Möglichkeiten zu sehen. Mhm. Was heißt das in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, dass Sie Realoptimistin sind? Sehen Sie da auch so einen Möglichkeitsraum, von dem Sie dann in diesem Zusammenhang sprechen würden?
Also ich glaube, was ganz wichtig ist zu verstehen bei Optimismus, die Leute denken immer sofort Wunschdenken. Ja? Wenn ich sage eben, ich bin Optimistin, dann sagen die, jetzt hör mal auf, naiv zu sein und so, ist alles ganz schlimm. Also deswegen Realoptimist heißt, sich durchaus der Realität nicht verschließen und nicht irgendwie pfeifen im Walde, wird schon alles gut werden, das ist nicht die Antwort. Ja? Aber Optimismus im Sinne von, sehe ich, was hier alles noch möglich ist, das ist natürlich auch unsere Funktion. Als Zukunftsforscher in politikberatender Funktion ist mein Job nicht, den Ministern und den Politikern zu sagen, also übrigens alles, wovor ihr euch fürchtet, das wird alles passieren, ihr könnt gar nichts tun, ciao. Was macht ein Politiker? Er oder sie trifft Entscheidungen, vergibt Ressourcen, versucht ein Ziel zu erreichen. Und dabei sollen wir ihm oder ihr helfen. Das heißt, wir suchen natürlich immer nach Möglichkeiten, sonst würde ich ja meinen Job falsch machen. Und natürlich suchen wir immer nach den bestmöglichen Möglichkeiten. Das heißt aber nicht, dass alles toll wird und dass ich denke, wird schon irgendwie alles gut gehen. Wie gesagt, Wunschdenken und Optimismus ist nicht das Gleiche.
Aber Möglichkeitsraum in Bezug auf den Krieg in der Ukraine?
Also Möglichkeitsraum, das denke ich durchaus. Was jetzt nicht möglich ist, ist, dass bis Juni die Ukraine das ganze Territorium befreit hat. Russland ist auf den Knien strategisch gesehen und alles ist vorbei. Das ist nicht im Möglichkeitsbereich. Ja. Aber was durchaus im Möglichkeitsbereich ist, und deswegen investieren ja auch alle Staaten so stark darin, ist, dass die Ukraine gestärkt an den Verhandlungstisch mit Russland gehen kann und sagen kann, so, und jetzt verhandeln wir dieses Ding zu Ende. Vielleicht sollte ich auch noch sagen, was mich wahnsinnig stört an der Debatte dazu, ist, dass die Leute das Gefühl haben, dass sich so die Idee etabliert hat, Sieg würde für die Ukraine bedeuten, jeder russische Soldat raus aus dem ukrainischen Territorium, Krim komplett befreit und so weiter. Sieg bedeutet das, was die Ukraine für sich als Sieg definiert. Ne? Und fast alle Kriege enden am Verhandlungstisch. Das ist irgendwie so ein, ich glaube, es ist so ein Mythos aus dem 19. Jahrhundert, ja, so die Schlacht von Waterloo, dass dann irgendwie zwei Heere aufeinander clashen und dann einen Tag lang, also verrückt übrigens, Waterloo, ich glaube, 50.000 Menschen an einem Tag gestorben. Ja? Dafür war es aber dann nach zwei Tagen auch wirklich entschieden. Das ist aber eine Vorstellung aus dem 19. Jahrhundert. Fast alle Kriege enden irgendwann am Verhandlungstisch. Auch der Zweite Weltkrieg ist am Ende am Verhandlungstisch geendet.
Den normalen Nachrichtenkonsumenten, sage ich mal, den macht das, was wir rund um diesen Krieg in den letzten Wochen gelesen und gehört haben, ja eher Angst. Sowohl die Diskussion um die Frage, braucht Deutschland die Atombombe, bis hin zu dem Aufruf der kommunalen Spitzenverbände, dass wir die Bunker wieder revitalisieren sollten, funktionstüchtig machen sollten. Hat man als Zukunftsforscherin eigentlich auch Angst?
Natürlich. Da wäre ich ja wirklich am falschen Platz. Der Unterschied ist, glaube ich, dass mein Job ist, das zu artikulieren und mir zu sagen, okay, was sind die Umstände, unter denen dieses Szenario eintreten könnte? Wie verhindern wir es? Was wir brauchen, ist Geduld. Und Geduld im 21. Jahrhundert ist, glaube ich, schwierig, weil wir es gar nicht mehr wissen. Ich meine, überlegen Sie sich mal, Kalter Krieg, ja? Da haben unsere Eltern haben über Jahrzehnte in der Annahme gelebt, irgendwann wird es zu unseren Gunsten ausgehen, aber sie wussten es ja auch nicht sicher. Also ich glaube, das ist, was vielleicht auch noch mehr so ein Spannungsverhältnis kreiert, dass man so eine unangenehme Situation aushalten muss und hoffen muss, dass es am Ende schon alles gut gehen wird. Also ich denke, das ist das, was auch viele Leute verspüren als unangenehmer.
Wer Angst hat, kann nicht nach vorne denken, sagen Sie in einem aktuellen Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit. Und da sagen Sie auch, dass die Deutschen immer Zukunftsangst hätten. Woher kommt das?
Also das ist interessant. Es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass in 80er Jahren, in 90er Jahren, in 2000ern, 2010er Jahren, wenn man die Leute gefragt hat, haben sie Zukunftsangst, hieß es fast immer ja. Ich glaube, vielleicht ist die Frage einfach falsch gestellt. Zumindest vermute ich das langsam. Weil die Zukunft hat eben immer was Unsicheres in sich. Und je weniger man das beeinflussen kann, desto mehr Angst hat man davor. Wenn man die Frage so rumstellt, hast du Angst vor der Zukunft, dann fällt natürlich jedem ein, was da alles passieren kann. Vielleicht müsste man die Frage umformulieren. Da habe ich letztens eine ganz interessante südafrikanische Forscherin kennengelernt, die hat die Frage umformuliert. Statt zu fragen, habt ihr Angst, ja oder nein, hat sie gesagt, wie stellt ihr euch die Zukunft vor? Und dann sollten die Teilnehmer dieser Studie ein kurzes Essay schreiben. Und dann hat sie diese Riesensammlung an Essays, ich glaube es waren 52.000 Wörter, hat sie in eine KI gespeist und die hat dann daraus Analysen gemacht und die wiederum in ein Bild verwandelt. Und das Bild habe ich gesehen, das waren echt schöne Bilder. Und da hat man verstanden, okay, die Zukunft ist nicht nur Angst, da ist auch ganz viel Positives. Es ist halt immer diese Mischung. Ja? Es ist so ein Salat, wenn man so will. Da ist was drin, was man mag und da ist auch was drin, was man nicht mag. Aber vielleicht sollten wir aufhören, uns ständig darauf zu konzentrieren, was kann da eigentlich alles schiefgehen und unsere Energie darauf konzentrieren, was können wir beeinflussen, damit das Schlechte nicht passiert und das Gute doch passiert.
Und das machen Sie selber auch so.
Und das mache ich selber auch so, genau.
Das ist nämlich meine nächste Frage, wie Sie es schaffen, trotz aller Schwere Ihrer Expertise, Militärstrategie, Politik, Zukunftsforschung, das Leben leicht zu nehmen?
Das ist so eine interessante Frage, weil ich habe nämlich keine so richtige Antwort darauf. Ich habe das Gefühl, vieles Erziehung. Also die Familie, in der ich groß geworden bin, wir haben alle sehr viel Humor, oder zumindest lachen wir alle gern. Ich glaube, das hilft durchaus. Und ich glaube schon, im 21. Jahrhundert muss man erwachsener sein denn je, im Sinne von, ich muss schon selber wissen, wann mache ich die Tür zu. Jetzt reicht's. Ja? Also deswegen, ich habe auch auf meinem Handy, ich habe keine Benachrichtigungen. Ich lese auch nicht den ganzen Tag X und schaue mir die schlechten Nachrichten an. Ich glaube, das kann ich ganz gut. Tür zumachen, wenn ich merke, es ist jetzt zu viel.
Weil Sie jetzt selber Ihre Familie erwähnt haben, gehe ich da nochmal rein. Mhm. Ihre Familie bestand aus Ihrem Vater, haben Sie vorhin gesagt, Anwalt. Ja. Ihre Mutter, was hat die beruflich gemacht?
Die war Betriebswirtin, aber die war eigentlich Hausfrau.
Und dann haben Sie noch einen Bruder, glaube ich.
Ich habe einen großen Bruder und eine kleine Schwester, genau.
Ah ja, okay. Und wenn Sie sagen, da spielte Humor immer eine große Rolle, was waren das für Situationen, an die Sie sich erinnern?
Ja, mein Vater war ein wahnsinnig guter Geschichtenerzähler. Der war einfach, ich glaube, was ich grundsätzlich mag an Menschen, was er auch hatte, ist so eine Grundamüsiertheit. Also, dass man auch in den absurdesten Situationen irgendwie was Komisches finden kann. Ich erinnere mich noch an eine Geschichte, die er immer gerne erzählt hat, am Nockerberg, ich weiß nicht, in München, das Starkbierfestival. Mhm. Da saß er da mit seiner Freundin und dann kamen aber so 3 Uhr Bayern auf ihn zu und haben dann gesagt, so, sie wollen ihn schlagen. Ja. Und dann hat er gesagt, okay, aber erst wird gesoffen. Natürlich kam es dann nie zu dieser Schlägerei. Und diese Geschichte hat er immer wieder erzählt und fand die selber eigentlich am lustigsten, noch lustiger als der Zuhörer. Aber ich glaube, das sind solche Momente, das hätte schiefgehen können, das könnte man auch als Traumaerfahrung erzählen. Aber am Ende war es eigentlich ein Konflikt, der schön geendet ist durch Kreativität.
Können Sie eigentlich auch bayerisch?
Ja, okay, natürlich, ja.
Sehr schön. Wie geht denn Entspannung für Florence Gaub? Ich weiß, dass Sie surfen und sich vorgenommen haben, in nicht allzu ferner Zukunft Wellen zu surfen, die größer sind als Sie.
Ja.
Wie groß sind Sie?
1,67.
Dennoch haben Sie ja nicht immer gerade eine Welle zur Hand. Also was machen Sie sonst noch, um runterzukommen?
Also was mich total entspannt, ist Lesen. Schon als Kind, ich war eine totale Leseratte. Ich habe mich auch gerne im Klo versteckt und gelesen, wenn mir die Familie zu viel war. Ich habe auch im Gehen gelesen, auf dem Weg zum Schulbus, unterm Tisch in der Schule. Also ich liebe Lesen. Ne? Ich habe immer viel gelesen und ich lese auch jetzt wahnsinnig viel. Und ich lese vor allem Also wirklich alles Mögliche. Ich lese auch wirklich Quatsch und ich schaue auch allen möglichen Quatsch. Ich bin nicht nur in großen Philosophiewellen unterwegs. Also Kino natürlich, Filme, natürlich Netflix-Serien, aber Lesen entspannt mich am allermeisten. Was entspannt mich noch? Meine Geschwister, würde ich sagen, entspannen mich. Weil wenn wir zu dritt sind, wir lachen halt einfach die ganze Zeit. Es ist einfach so ein lustiger, ja, wie Ping-Pong zu dritt. Also wenn ich mit denen Zeit verbringe, mit meiner Familie Zeit verbringe, das entspannt mich auch ungemein.
In allem, was man so hört und liest über Sie, kommt auch immer vor, dass Sie eine Liebhaberin von Science-Fiction-Literatur werden. Lesen Sie heute auch noch Science-Fiction-Literatur oder ist das jetzt durch?
Nee, das kommt ja ständig was Neues. Ich interessiere mich halt vor allem für so Science-Fiction aus anderen Ländern. Gerade habe ich angefangen, The Three-Body-Problem. Das ist ja diese chinesische Science-Fiction. Ist auch jetzt gerade eine Serie auf Netflix rausgekommen. Was habe ich noch? Ich habe polnisches Buch, der Futurologenkongress. Das ist aus den 70er Jahren. Also ich lese halt auch solche Sachen. Aber ich lese meistens Sachen parallel. Also ich lese meistens so 3 bis 4 Bücher gleichzeitig und springe dann zwischen denen hin und her. Meine literarische Obsession ist Irmgard Keun. Eine Autorin, die in den 30er Jahren sehr bekannt war. Leider hatte sie so ein Alkoholproblem, dass sie dann irgendwann nicht mehr richtig schreiben konnte. Aber ich finde, wenn man so das kunstseidene Mädchen liest oder Gilgi, das ist von einer Leichtigkeit, eine Leichtigkeit mit der deutschen Sprache. Da verneige ich mich davor und wünschte, ich könnte selber so schreiben und finde auch heute, ich kenne keinen Autoren, der so schreiben kann wie sie. Also sowas lese ich auch und das sind ja im Wesentlichen, ich sag jetzt mal, Geschichten von Frauen über Frauen. Und das hat mich schon immer sehr interessiert. Ich habe immer gesucht nach Geschichten, die Frauen über die Erfahrung, Frau zu sein, geschrieben haben. Und da ist sie halt eine davon. Ne?
Sie hören die Sendung SWR 2 Zeitgenossen heute mit der Politikwissenschaftlerin, Militärstrategin und Zukunftsforscherin Florence Gaub. Ja, ich finde es erstaunlich, dass Sie noch so viel lesen und auch Bücher parallel und so. Sie sind so viel unterwegs und so viel in Talkshows zu Gast, dass ich gar nicht weiß, wann Sie dann überhaupt noch dazu kommen, mit Ihrer wissenschaftlichen Expertise in die Zukunft zu blicken. Ganz konkret am NATO Defense College. Was passiert da?
Tatsächlich, was hilft, ist halt, wenn man ein gutes Team hat, ne? Wenn man Sachen delegieren kann. Und gerade bei Zukunftsforschung jetzt zum Beispiel, wir sind ein Team von 10 Leuten. Wir stellen uns Fragen wie zum Beispiel, wie wird Russland die Zukunft sehen? Dann habe ich eine Russland-Expertin, die kann dann das Konzept dazu entwerfen. Dann holen wir uns eine Expertengruppe. Da haben wir dann zum Beispiel einen Workshop im Juni. Und am Ende gibt es dann eine Verschriftlichung meistens. Also man schreibt ein Szenario, man schreibt eine Analyse. Ich bin auch großer Fan von Bildern, einfach weil unsere Kunden in Anführungsstrichen, also die Entscheidungsträger, die haben meistens so wenig Zeit, keiner liest irgendwie so einen 50-Seiten-Bericht. Aber da gibt es ja auch andere Methoden, Grafiken oder jetzt, wir haben einen Comic, der dieses Jahr im Sommer rauskommt. Also da muss man auch innovativ sein. Aber Zukunftsforschung im Wesentlichen fängt immer mit einer Fragestellung an. Und meistens, jetzt in meinem Bereich für die NATO, ist es natürlich meistens eine schwere Frage. Also sowas wie ein Krieg, der kommen kann oder wie würde so ein Krieg aussehen oder unter welchen Umständen würde er kommen. Aber als ich noch bei der EU gearbeitet habe, waren das dann auch zum Teil sehr positive Fragen, zum Beispiel, wie können wir dieses Ziel erreichen, ein positives Ziel.
Und mit welcher Zukunftsdefinition arbeiten Sie eigentlich? Darüber haben wir jetzt bislang noch gar nicht gesprochen.
Was wir als Zukunft definieren? Also das Erste, was ich gemacht habe, als ich am College angekommen bin, ich war ja vor 15 Jahren schon mal bei der NATO und das war eine andere Organisation als heute, muss man sagen. Ich erlebe die NATO von innen aktuell als unglaublich risikofreudig, innovationsbereit, kooperationsfähig auch innerhalb, was ja auch nicht immer der Fall ist. Durch den Krieg in der Ukraine kommt es. Also plötzlich führt die NATO ihre Existenzberechtigung wieder und weiß, jetzt geht's um die Wurst. Also das ist vielleicht das Erste vorab. Aber das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe mal so ein Mapping gemacht. Ich habe mal geschaut, wen gibt es denn sonst eigentlich noch in der NATO, der zur Zukunft nachdenkt. Eben weil wir vermeiden wollen, dass es das irgendwie doppelt. Und da habe ich eben festgestellt, okay, unsere Nische ist, unsere Zukunft ist 2 bis 5 Jahre von heute angerechnet, also 2026. Ungefähr bis 2029. In dem Rahmen arbeiten wir. Es gibt andere, zum Beispiel Allied Command Transformation, die sitzen in Norfolk in Virginia in den USA. Die arbeiten zur langen Zukunft, zu 2040. Und dann haben wir natürlich im NATO-Hauptquartier haben wir verschiedene Organisationen, die arbeiten zu jetzt bis die nächsten 6 Monate. Also wir sind so 2 bis 5 Jahre von jetzt. Das ist unser Zukunftsbegriff. Und wir arbeiten natürlich nur strategische Ebene. Also ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, in der Ukraine in 2 Jahren werden die Panzer so und so. Ne? Also strategische Ebene heißt wirklich so Vogelperspektive sozusagen.
Und dann da habe ich in Ihrem Buch gelesen, ich weiß nicht, ob das bei der NATO dann auch eine Rolle spielt, aber grundsätzlich, dass das Nachdenken über Zukunft auch voraussetzt, Tagträumen. Spielt das dann auch eine Rolle in dem Kontext?
Ja, und man nennt es dann natürlich nicht Tagträumen, weil Organisationen tun sich schwer mit Tagträumen. Organisationen planen lieber, aber die Zukunftsforschung braucht Tagträumen im Sinne von den Geist schweifen lassen ohne Einschränkungen. Und das macht man eben, wie gesagt, in der Gruppe. Und das macht man durch, was wir explorative Szenarien nennen. Das heißt, wir spielen mit dem Gedanken, wir denken auch einen verrückten Gedanken mal zu Ende. Einfach nur, um auszutesten, was würde denn das bedeuten. Und dann, man trainiert in dem Fall quasi den Kausalitätsmuskel, also die Vorstellung, was ist das, wozu würde das führen. Ne? Und meistens muss man da erstmal drüber nachdenken, bis man zu der Antwort kommt. Also explorative Szenarien sind das Gegenstück von Tagträumen. Und ich empfehle das also wirklich jeder Organisation. Denn wenn man gleich reingeht mit so einer engen Fragestellung, ja, dann entwickelt man sofort einen toten Winkel. Und die Überraschungen wohnen natürlich alle im toten Winkel.
Und ich glaube, Sie empfehlen das auch der Politik, sagen aber, dass Absolut. Die Politik das viel zu wenig tut, viel zu selten tut.
In Deutschland macht es quasi gar nicht. Mhm. In anderen Ländern, würde ich sagen, ist es ein bisschen besser. Sagen wir mal Finnland. Ein Stück weit auch Portugal, Spanien, Frankreich haben eine viel stärkere Zukunftskultur auf politischer Ebene. Aber in Deutschland ist es noch wirklich in den Kinderschuhen. Es gibt eine Studie vom Fraunhofer-Institut, die vor 2 Jahren abgegeben wurde und ganz klar sagt, der Zustand der Zukunftsforschung in Deutschland allgemein und auf Politikebene ist halt weit hinter anderen zurück. Es wurde auch empfohlen, im Kanzleramt ein sogenanntes Zukunftslabor einzurichten, aber das steckt irgendwie noch fest. Also ja, ich würde mir schon wünschen, dass es in Deutschland was mehr gemacht wird in der Hinsicht.
Und offenbar kam es für Sie selber nie in Frage, in die Politik zu gehen, weil Sie finden, dass es eine schreckliche Vorstellung ist, nicht mehr das sagen zu dürfen, was Sie denken. Das heißt also, Ehrlichkeit ist ein Wert und ein Ausdruck von Lebensqualität für Florence Gaub?
Also ich ziehe natürlich den Spaß an meiner Arbeit auch daraus, dass ich Inhalte erklären und vermitteln kann. Und wenn ich da bestimmte Sachen quasi rauslöschen müsste, dann würde es mir auch schon mal schwerer fallen. Ich sehe mich auch eher als Erklärer als als Entscheider. Mhm. Ich sehe meine Rolle als in der zweiten Reihe sozusagen. Also ich berate die, die die Entscheidungen treffen müssen. Ehrlichkeit, also es hängt natürlich davon ab. Ich will jetzt wirklich nicht dieses Stereotyp weiter kolportieren, dass Politiker immer lügen. Politiker müssen diplomatischer sein. Aber das ist eine Herausforderung, das ist ein Talent, das muss man haben. Und ich glaube einfach, dass ich es nicht so richtig habe.
Aber ich möchte noch mal bei der Ehrlichkeit bleiben. Also Sie sagen Dinge schon gerne so, wie sie sind, richtig?
Ja.
Und sind Sie damit auch schon mal öfter angeeckt?
Ja, das musste ich auch lernen, die Dinge anders zu formulieren, damit sie leichter annehmbar sind. Ich sage Ihnen ein ganz konkretes Beispiel. Die Lernerfahrung war 2012, kurz nach dem Krieg in Libyen, war ich in Libyen gewesen. Ich hatte da Feldforschung gemacht und kam zurück mit dem Gefühl, das geht irgendwann den Bach runter. Es hat sich ganz ehrlich angefühlt wie sturmfrei. Es hat sich angefühlt, diese ganzen jungen Männer mit Knarren und keine Autorität, die die in irgendeiner Form kontrolliert. Ich habe gedacht, das ist ein gleitender Hang, irgendwann rutscht der. Und dann haben wir einen Bürgerkrieg. Und dann war ich in Rom, das NATO-Defense College ist ja in Rom, war ich bei der britischen Botschaft eingeladen, sollte dann einen Vortrag halten und habe halt dann meine Zukunftsprognose abgegeben und die war halt sehr negativ. Ich habe es natürlich nicht auf Bayerisch gesagt, aber also ich habe es jetzt mal hochgerechnet und es schaut nicht gut aus. Und dann hat der britische Botschafter, das war natürlich in einem öffentlichen Raum, dann hat der gesagt, ach, Sie Akademiker, Sie sind ja immer so negativ und ich war da, ich habe die Libyer erlebt, die wollen Demokratie und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, das mag ja sein, dass die das mögen, aber strukturell wird es halt schwierig. Danach bin ich rausgegangen und im Kopf habe ich wirklich so eine Spannung gehabt, weil ich gedacht habe, oh Mann, ich weiß, dass ich recht habe, ich weiß aber auch, dass ich gerade versagt habe. Und da habe ich dann länger auch dran gekaut und kam dann zu der Erkenntnis, okay, mein Job ist nicht recht haben, mein Job ist nicht jemanden abwatschen öffentlich, sondern ich will, dass der oder die meine Empfehlung ernst nimmt und das heißt halt auch diplomatisch sein im öffentlichen Raum. Das heißt auch jemandem immer wieder die Option geben, am Ende entscheidet er oder sie, nicht ich. Und das, ich glaube, das habe ich gelernt. Ehrlich sein heißt nicht unbedingt krass sein, heißt auch nicht unbedingt vor den Kopf stoßen, sondern manchmal muss man halt ein bisschen diplomatischer sein, um die Wahrheit dahin zu bringen, wo sie sein soll.
Handlungsempfehlungen ernst nehmen, also darum geht's, dass Sie das erreichen, haben Sie jetzt gerade gesagt. Das ist ja so die Frage, wie klappt das eigentlich, Ihre Expertise auch in den politischen Prozess dann einzuspeisen? Sie haben 2019 diesen Bericht geschrieben für das Foresight-Netzwerk der Europäischen Union, Global Trends to 2030. Mhm. Da sind so Megatrends drin wie we are hotter, we are more, we live in cities, we continue to grow economically. Also wir werden heißer, wir werden mehr, wir leben in Städten. Sind Sie, Stichwort Handlungsempfehlung nochmal, sind Sie zufrieden damit, was die Staaten der EU mit der Analyse gemacht haben? Also what came out of it sozusagen?
Also es ist ganz spannend, der Bericht kam ja raus 2019. Also die Idee ist quasi, dass jeder neuen europäischen Regierung, also keine Regierung, Kommission, also jetzt von der und Michel und Borrell, dass die quasi 2019 einen Bericht auf den Tisch kriegen, wo einfach alles drinsteht, was sie zur Zukunft jetzt erstmal wissen müssen. Der Prozess dauert ein Jahr, also es ging schon ein Jahr vorher los. Und da war zum Beispiel ganz interessant, Klimawandel am Anfang der Debatte war für viele noch gar nicht so relevant. Wenn man eben heute den Bericht liest, 5 Jahre später, denkt man, ja, ist ja klar, ist ja offensichtlich. Ja. Aber 2019 war das für viele noch gar nicht so bewusst, wie das uns heute bewusst ist. Also ich glaube, da gibt es so eine Rückschauverzerrung, wenn man den Bericht heute liest und denkt, ja, Florence, hallo, obviously. Das muss einem klar sein. Das Zweite ist, also ich glaube, zu Klimawandel, da gab es ein Aufwachen 2019 mit der Kommission. Hat ja auch von der Leyen auch zur Chefsache gemacht, The Green Deal und so weiter. Ich glaube, dass viele der Empfehlungen umgesetzt wurden, aber natürlich unser Augenmerk geht ja immer zu denen, die nicht umgesetzt wurden, weil das ist nicht menschliche Natur. Ach, und das Zweite, was ich noch sagen sollte, ist China. Also 2019 war China für viele in der EU noch in erster Linie ein Handelspartner und nicht ein, wie die EU dann selber 2020 formuliert hat, ein geopolitischer Rivale, ein systemischer Rivale. Also das steht auch in dem Bericht so drin, dass wenn China diesen Kurs weiter verfolgt wird, es zur Kollision irgendwann kommen mit den USA. Also da waren wir in vielerlei Hinsicht, waren wir schon früh dran. Da hat sich viel getan, also was man De-Risking nennt, dass man bestimmte kritische Sachen nicht mehr aus China importiert, falls es eben so wie während der Pandemie einfach nicht mehr möglich ist zu importieren. Da hat sich auch was getan. So, bin ich zufrieden? Ich würde sagen 60%, ja.
Ich möchte jetzt einen kleinen Exkurs machen und nochmal zurückkommen aufs NATO Defense College. In Rom sind Sie als einzige Frau unter Männern. Also wenn man auf die Webpage guckt, dann sieht man, dass der Kommandant männlich ist, der Dean ist männlich und noch 2 weitere in der Leitungsmannschaft sind Männer. Und dann sieht man eben das Foto von der Forschungsdirektorin Florence Gaub. Wie ist das? Wie setzen Sie sich durch? Welche Instrumente haben Sie da? Brauchen Sie die?
Also genau, was Sie gerade beschrieben haben, also wir haben natürlich den Kommandanten, dann haben wir unter ihm den Director of Enablement, das ist ein Italiener, General Brizzi, dann haben wir den akademischen Leiter, den Dean, er ist natürlich auch ein Mann und dann unter dem Dean sind wir 3, wir sind Ein-Sterne-Generäle, also ich bin kein Ein-Sterne-General, aber ich bin im Rang eines Ein-Sterne-Generals und die ganze Gruppe nennt man dann die Command Group, also wir sind 6 und das College insgesamt sind 150 Leute und da bin ich tatsächlich die einzige Frau. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, also ich meine, ich bin jetzt 46, ich habe vielleicht durch mein Alter, durch meine Verantwortung, durch meine Erfahrung eine Autorität, die in dieser Gruppe nie in Frage gestellt wurde. Also ich hatte jetzt noch nie das Gefühl, ich werde da nicht ernst genommen. Ich habe im Gegenteil das Gefühl, ich werde gerade deshalb ernst genommen, weil ich was ins Gespräch einbringe, was die anderen nicht einbringen. Und das ist natürlich nicht nur Frau, es ist ja auch Zivilist, Zivilistin in dem Falle. Also ich weiß, dass die sehr zufrieden sind mit meiner Arbeit, weil ich die Forschung wirklich innovativ gestalte, modernisiere und ich bringe halt so einen frischen Wind rein. Ist es für mich komisch, da immer die einzige Frau zu sein? Das erinnert mich an die Frage mit dem Deutsch-Französisch sein. Ich sage insofern nein, aber weil ich es immer schon so gekannt habe. Also ich meine, ich habe immer schon in männlich dominierten Bereichen gearbeitet. Mein Rat wäre auch an Frauen, die sich grundsätzlich dafür interessieren, aber Angst haben davor. Man muss einfach lernen, Spaß dabei zu haben oder zumindest das okay zu finden, dass man eine Minderheit ist. Und man kann die Minderheit auch durchaus ausnutzen. Ne? Also weil man kriegt als Minderheit mehr Aufmerksamkeit, wenn man anders aussieht, anders redet, anders ist. Aber ich denke durchaus, dass ich auch Glück habe, weil meine Kollegen mich halt überhaupt gar nicht diskriminieren.
Man kann diese Minderheit auch ausnutzen, haben Sie gerade gesagt. Im Moment sorgt ja die Autorin Sophia Fritz für Schlagzeilen. Ich weiß nicht, ob Sie es zur Kenntnis genommen haben. Die hat ein Buch geschrieben, Toxische Weiblichkeit, in Abwandlung bzw. Umkehrung des Begriffs toxische Männlichkeit. Die definiert toxische Weiblichkeit eben als Bereitschaft zur Unterordnung, wobei das bei ihr dann unterschiedlichste Formen annimmt. Also das nette Mädchen, die Mutti, die Bitch. Haben Sie sich in diesem Sinne schon mal weiblich toxisch verhalten, also um bestimmte Ziele zu erreichen?
Ich denke, wenn man in meinem Kontext, in einem sehr männlich dominierten Umfeld, sich behaupten will, dann braucht man Durchsetzungsfähigkeit, aber auch Humor und die Fähigkeit, also ich sage immer, ich nenne es Frustrationstoleranz, die Fähigkeit, wenn halt mal wirklich was Blödes passiert, man muss da drüber wegkommen. Man muss auch sagen, okay, ich mache einfach weiter. Ja? Also Stichwort, ich glaube, das habe ich auch woanders schon mal erzählt, ein deutscher General, der mir gesagt hat, sie wurden eingestellt, obwohl sie eine Frau sind. Ne? Das war aber vor 15 Jahren, das war nicht jetzt. Das hat mich unglaublich geärgert, unglaublich frustriert. Ich habe es auch meinem Chef damals erzählt und dann move on. Ja? Mach weiter, mach immer weiter. Man darf nicht verbittert werden, weil sonst macht es irgendwie keinen Spaß mehr. Jetzt zu Ihrer Frage, habe ich auch schon mal die weibliche Karte gespielt. Ich habe sie absolut gespielt und zwar vor allem, wenn ich im Nahen Osten unterwegs war für Feldforschung. Und zwar, gerade wenn ich Militärs interviewt habe, wusste ich, dass ich als Frau denen weniger Angst mache und sie mir vielleicht deswegen mehr Informationen geben, vielleicht auch, weil sie mich ein bisschen mehr beeindrucken wollen und so. Also ich habe das durchaus ausgenutzt in dem Moment, dass die einen Bias haben mir gegenüber und habe den auch so ein bisschen verstärkt. Aber es war eine Rolle quasi, die ich angezogen habe in dem Moment oder gespielt habe, weil ich eben Informationen wollte, die für meine Arbeit wichtig waren. Also das würde ich durchaus sagen. Aber natürlich, das Buch beschreibt vielleicht ein größeres soziales Pattern, was es gibt. Und grundsätzlich ist wahrscheinlich Teil meines Erfolgs der, dass ich mich behaupten kann, aber ich kann auch immer wieder drüber lachen und deswegen am Ende entsteht keine Verbitterung.
Also ich erinnere mich, dass ich das gehört habe mit diesem Militär, der das zu Ihnen gesagt hat und tatsächlich gedacht habe, Mensch, da geht's ja aber ein bisschen drüber weg. Also Feminismus ist nicht unbedingt so Ihre erste Priorität.
Na, nee, überhaupt. Doch. Ich habe Feminismus schon vertreten in den 90er Jahren, als es überhaupt nicht populär war. Wegen Leuten wie mir ist es überhaupt noch da. Also in den 90er Jahren, als ich Abi gemacht habe, da galt ich als die Hardcore-Feministin. Meine Freundin in der Schule, niemand wollte Feminist sein. Das galt als lila Latzhosenträgerin mit kurzen Haaren. Keiner will mit denen zusammen sein, keiner will die heiraten. Und ich habe immer gesagt, also Gleichberechtigung, sowohl im Recht als auch zum Beispiel Gehälter und so. Also dann gibt es natürlich viele verschiedene Ströme im Feminismus. Ja? Und ich gehöre zu denen, die halt sagen, mich interessieren die Ergebnisse. Ich halte mich nicht besonders viel auf mit, ist jetzt auf dem Fußgängerschild, hat die Frau jetzt einen Rock an oder eine Hose. Es gibt für andere, für die ist das wichtiger. Was für mich wichtiger ist, ist zum Beispiel die Situation, in der ich jetzt bin, heißt, ich kann Dinge gestalten und ich kann vor allem den Weg frei machen für andere Frauen, die nach mir kommen. Ne? Also ich habe eine ganz, ganz starke Nachwuchsförderung als Gedanken. Wir haben gerade so ein Programm ausgeschrieben für junge Leute. Auch wenn ich Leute einstelle, achte ich darauf, dass es balanced ist. Also ich würde absolut 100% unterschreiben, dass ich Feministin bin. Aber vielleicht kann ich noch was zu dem General sagen. Ich kann Ihnen die ganze Geschichte natürlich erzählen. Ne? Also in dem Moment, wo er das zu mir gesagt hat, hatte ich eine unglaubliche Wut. Und der war dann auch gleich wieder weg. Also ich konnte noch nicht mal direkt was sagen. Ich habe dann auch erstmal so blöd gelacht, weil ich gar nicht wusste, was ich sagen soll dazu. Und dann hatte ich halt das große Glück, dass mein direkter Chef war ein Amerikaner. Ich bin zu ihm gegangen, ich habe die Tür zugemacht. Ich habe gesagt, ich wollte dir sagen, dass es gerade passiert. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich damit machen soll, weil mich das hochgradig frustriert und so. Der war extrem verständnisvoll. Und der hat mich also wirklich unterstützt und hat gesagt so, Florence, du bist für mich die beste Person für diesen Job. Du bist besser als dein männlicher Kollege. Du traust dich viel mehr. Ich sehe überhaupt keinen Gender-Unterschied. Ich sehe einfach nur, du bist besser als der. Punkt. Ja. Und nimm das nicht ernst. Das ist ein alter Mann. Der kennt halt diese neue Welt nicht. Aber ich denke, I think the world of you. Ich denke, du bist das Alter, was es gibt. Das war das eine, was mir geholfen hat. Und das andere war, dass ich dann am nächsten Tag, war ich immer noch furchtbar wütend, habe ich dann den Assistenten des Generals am Telefon total angeschissen. Wegen irgendwas anderem. Und dann sagt er zu mir, warum schreist du mich denn so an? Und ich sage, weil ich deinen Chef nicht anschreien kann. Also das Wichtige ist, man macht irgendwas damit. Ich habe das nicht runtergeschluckt, ich habe auch nicht einfach weitergemacht. Ich habe mit jemandem Wichtigen darüber gesprochen, meinem Chef. Und ich habe es auch jemand anderen weitergegeben, ich habe es irgendwo rausgelassen. Also man darf das nie einfach nur hinnehmen und immer weitermachen, sondern die Wut muss irgendwo hin, sonst bleibt sie in einem.
Das war jetzt die Story behind the story. Das war genau. Richtig. Noch mal zurück zu den Inhalten Ihrer Arbeit. Also es ist verschiedentlich schon angeklungen, wir leben in einer Zeit der Polikrisen und Kriege. Deutschland und Frankreich, ganz Europa ist sowohl vom Krieg in der Ukraine als auch vom Krieg im Gazastreifen betroffen. Und in beiden Fällen scheint es momentan so, als habe der Friede als positiv gedachte Zukunft keine großen Chancen. Fühlt sich das für Sie auch so an? Und wenn ja, was macht das mit Ihnen?
Also ich denke, die Chance ist durchaus da, aber sie ist nicht gerade greifbar. Also das heißt, es ist jetzt nicht morgen, dass das passieren kann oder wird. Und auch der Weg dahin ist steinig und hart. Aber ich würde nicht sagen, es ist total ausgeschlossen und es wird nie passieren. Ich glaube sogar im Gegenteil, dass gerade so Konflikt den Weg frei macht für Frieden. Und zwar eben nicht sofort und auch nur mit viel, viel Anstrengung. Aber ich glaube, es gibt so einen Irrglauben, dass Frieden, ja, ich glaube, das ist ein deutscher Irrglaube wegen dem Mauerfall, dass man denkt, Frieden kommt halt dann eben auf friedliche Art. Aber Frieden kommt ganz oft auf gewalttätige Art, eben durch Konflikt. Und nach dem Konflikt haben die Konfliktparteien verstanden, wie unglaublich schmerzhaft das ist und welchen Preis man dafür bezahlt, dass man sich eben nicht an einen Tisch setzt und sagt, okay, jetzt finden wir mal den Weg raus hier. Und dafür gibt es in der Geschichte 100.000 Beispiele. Also die meisten Friedensschlüsse kommen eben gerade aus den Initiativen der Leute, die es selber erlebt haben. Also wird zum Beispiel das Oslo-Friedensabkommen, ja, was ja eigentlich, wenn man anschaut, wo waren wir 1948, Gründung des Staates Israels und wo sind wir heute, ja, das Oslo-Friedensabkommen, auch wenn es den Staat Palästina nicht gibt, ist der Meilenstein, der den Weg immer noch dahin bestimmen wird. Fundamental bin ich mir sicher, dass ultimativ, aber nicht jetzt sofort, aber ultimativ wird das Massaker vom Oktober und auch der Krieg, der jetzt seitdem stattfindet und alle anderen Male davor, es hat ja immer wieder gekracht, auch in den letzten 15 Jahren, wird dazu führen, dass beide Seiten erkennen, der einzige Weg ist, was wir bei uns in unseren Kreisen the known solution, also die bekannte Lösung ist die Zwei-Staaten-Lösung. Also zwei Staaten, die nebeneinander in Frieden leben. Und ich habe auch Grund zu der Annahme, dass es in greifbarer Nähe ist als, sagen wir mal, vor 15 Jahren. Denn wir haben heute, stellen Sie sich mal vor, 2024, Israel hat Beziehungen mit den Emiraten. Es steht kurz davor, mit Saudi-Arabien welche zu haben. Syrien war früher ein kritischer Gegner. Syrien ist überhaupt gar keine Gefahr mehr.
Ja, aber das ist ja jetzt also, alles torpediert durch den Krieg, oder?
Also das ist nicht so sehr torpediert, wie die Leute denken. Also Saudi-Arabien hat schon signalisiert, es ist weiterhin interessiert daran, mit Israel Beziehungen aufzubauen. Syriens Gefahr für Israel. Israel ging immer davon aus, dass Syrien halt eine militärische Macht war, ist halt durch den Bürgerkrieg total implodiert. Also Israel ist heute objektiv gesehen viel sicherer als noch vor 20 Jahren und deswegen ist es auch in einer anderen Position, Konzessionen zu machen, wenn es um den Staat Palästina geht.
Für Sie ist Krieg ja offenbar auch eine Geschichte, die erzählt wird. Dabei führt der Westen in dieser Geschichte Ihrem Eindruck nach gerade so eine Art Selbstgespräch. Welchen Einfluss hat die Geschichte, die über jetzt den Krieg im Gazastreifen erzählt wird, auf die Entwicklung der Geschehnisse?
Also dieses Selbstgespräch führen wir, glaube ich, vor allem in Bezug auf die Ukraine. Bei Israel-Palästina habe ich das Gefühl, da ist mehr Dialog, aber also sehr schmerzhafter Dialog. Es wird schon viel geschrien auf beiden Seiten. Aber bei Ukraine haben wir uns, glaube ich, ganz lange eingeredet, dass alle auf der Welt es so sehen wie wir. Es muss einem zumindest bewusst sein, dass für viele afrikanische Staaten, für viele Staaten in Lateinamerika, auch in Asien, ist die Sache gar nicht so klar. Also sie haben das russische Narrativ, die russische Version der Geschichte durchaus zum Teil akzeptiert, dass die NATO nicht hätte Osten erweitern dürfen, dass die Ukraine eigentlich gar kein unabhängiger Staat ist und solche Sachen. Und natürlich, für viele ist es auch eine Parallele zur Invasion des Irak 2003 durch die USA und einige Europäer. Wir gehören alle in den westlichen Sack rein und deswegen werden wir auch als Teil dessen begriffen. Also für viele ist es so, der Westen hat einen doppelten Standard. Wenn die USA in Irak einmarschieren, dann ist das eine Sache und wenn die Russen in die Ukraine gehen, ist das eine andere. Also in dieser Geschichtenerzählung muss uns klar sein, andere sehen die Dinge ganz anders als wir.
Ein Satz, der mir noch aufgefallen ist in Ihrem Buch, ist, wir haben zu viel Gegenwart, sodass die Zukunft nicht mehr stattfindet. Zu viel Durst nach Instantaneous Satisfaction, nennen Sie das. Was können wir dagegen tun?
Also sich bewusst machen, dass Zeit so wahnsinnig schnell läuft. Dieses Gefühl, dass alles schneller gehen muss, das kreieren wir ja selber. Wir haben da eine Wahl zu sagen, checke ich 80 Mal am Tag Twitter oder nur 2 Mal am Tag. Also ich glaube, das ist das eine. Und dann natürlich auf politischer Ebene, das sehen wir jetzt schon zum Teil zum Thema Klimawandel, aber diese größeren Zeithorizonte zu schaffen. Da gibt es auch schon Ansätze, zum Beispiel in Wales, in Großbritannien gibt es eine Zukunftskommissarin, die prüft zum Beispiel Gesetzesentwürfe danach, ob die für zukünftige Generationen Nachteile entwickeln könnten. Das sehen wir auch in anderen Bereichen. Jetzt auf der EU-Ebene gibt es ja auch einen Zukunftskommissar. Also es gibt ganz viele Sachen, die man machen kann. Auch in Emiraten gibt es eine Zukunftsministerin. Könnte man es zum Beispiel der Zukunft ein Gesicht geben, um sich einfach nochmal klarzumachen, im Moment, es geht nicht nur um heute. Unsere Gesetze, unsere Entscheidungen, unser Konsumverhalten geht nicht nur um heute. Es geht auch um die Generationen der Zukunft. Und ganz oft ist es so, dass man zum Beispiel als Trick, wenn man jetzt über die Zukunft nachdenkt, sagen wir, wir haben ein Team, wir sitzen im Kreis und dann stellen wir einen leeren Stuhl hin und der stand für die Leute aus der Zukunft. Die sind jetzt gerade noch nicht da, aber die betrifft es dann alles. Aber man muss es halt tun. Momentan tun wir es noch nicht.
Und was ich auch wirklich noch interessant fand, in Ihrem Buch Zukunft eine Bedienungsanleitung, da heißt es, dass Nachdenken über die Zukunft sich rundherum positiv auf den Menschen auswirken würde. Menschen, die länger in die Zukunft denken, sind gesünder, leben länger und erreichen ihre Ziele im Allgemeinen. Gibt es dazu tatsächlich Studien?
Ja, dazu gibt es Studien. Zum Beispiel von Studienabgängern, ja, gerade in den USA. Die werden dann gefragt, irgendwie, wo seht ihr euch in 10 Jahren? Und nach 10 Jahren ruft man die an und fragt, und wie ist gelaufen? Also es ist nicht 1:1. Ja? Also man sagt dann nicht, ein bisschen wie mein Tagebuch irgendwie, als ich 21 war. Ja? Ich habe nicht alles erreicht, aber vieles. Einfach weil, wenn man ein Ziel hat, dann wird das Gehirn alle Informationen, die dem widersprechen, mehr oder weniger ausblenden. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie einen Job haben will, dann bewerbe ich mich halt so lange, bis ich ihn irgendwann habe. Also das ist zum Beispiel eine Komponente. Man weiß nicht ganz genau, warum Optimisten länger leben, aber man nimmt einfach an, dass Optimisten dann halt Entscheidungen treffen, die dann wiederum gut sind für sie. Also dass sie halt vielleicht mehr Sport machen, weniger rauchen, weniger Alkohol trinken und so weiter. Aber ja, Optimisten leben länger, sehr wahrscheinlich, weil sie halt mehr an die Zukunft denken und sie ernster nehmen.
Also das heißt, der Appell, sich öfter mal hinzusetzen und über die Zukunft nachzudenken.
Genau, aber am besten über die Zukunft, die man beeinflussen kann, deswegen jetzt für den oder die NormalbürgerIn, ist die eigene Zukunft die relevanteste, die können sie beeinflussen. Sich hinsetzen, gerade am Jahresanfang mit Stift und Papier und sagen, was wünsche ich mir eigentlich für dieses Jahr? Was will ich eigentlich erreichen? Das macht auch echt Spaß. Also Zukunft macht glücklich, das zeigen Studien auch.
Die Zukunftsforscherin, Militärstrategin und Politikwissenschaftlerin Florence Gaub war heute zu Gast in den SWR 2 Zeitgenossen. Frau Gaub, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Hat mich gefreut, danke.
Mein Name ist Doris Maul.